Also wir haben das mit dem persönlichen Wert besprochen und geklärt. Ihr fühlt euch wertgeschätzt, hoffe ich. Wünsche ich mir. Beim einen oder anderen bin ich mir sicher, nicht bei jedem, aber ich hoffe es doch sehr. Ich habe mich nur gefragt, wenn man dann solche Predigten macht, was sagt das dann darüber aus, wie das dann in die Praxis umgesetzt werden soll? Hört sich ja toll an, oder? Jesus gibt mir meinen Wert. So wie das bei dem Mephibosheth eben war. Ja, der bekam seinen Wert durch König David und wir bekommen ihn durch Jesus. Tolle Idee, gute Brücke für so eine Predigt, ja, und dann fühlen wir uns alle gut. Und dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass ihr rausgeht und sagt, naja, aber wie mache ich das denn dann? Wie gibt mir denn Jesus tatsächlich meinen Wert? Wodurch beziehe ich den dann? Und da an der Stelle würde ich jetzt gern weitermachen mit euch. Und als Anlass, an Grundgedankentext würde ich gern mit euch nochmal an den Paulus erinnern, den wir vor 2 Monaten rund mal besprochen hatten hier. Für die, die nicht da waren, noch mal eine kurze Erinnerung und für die, die da waren, auch noch mal eine kurze Erinnerung. Also bei Paulus haben wir gesagt, der ist da unterwegs nach Damaskus, also ist noch der Saulus, unterwegs nach Damaskus und dann begegnet ihm Jesus. Und dann kommt ja dieser komplette Turnaround innerhalb von Sekunden sozusagen. Jesus sieht ihn, er spricht mit ihm, er hat diese Erscheinung, alle anderen drum sehen nichts. Paulus ist mit blind, kann nichts mehr sehen. Und dann haben wir zurückgeschaut zu Mose und bei Mose war es ja ähnlich. Mose hat ja dann auch plötzlich Gott gesehen und dann sagte Gott, sagt zu ihm, ich werde in meiner Güte an dir vorübergehen. Also das, was der Mensch sieht, wenn er Gott sieht, ist die Güte. Die Güte Gottes, mit der geht er an uns vorüber. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der da war. Und ich vermute, so wird es auch beim Paulus gewesen sein. Weil er wurde ja ein anderer Mensch. Er hat plötzlich Güte gesehen und in sein Leben aufgenommen. Da ging es gar nicht um große Herrlichkeit. Weil das, was in dem Moment sozusagen auf ihn überschwappte, war ja nicht jetzt im ersten Blick die Herrlichkeit, die Paulus dann ausstrahlte. Der war danach erstmal ein Häufchen Elend, blind. Wollte nichts essen, nichts trinken. Aber er war plötzlich von Güte erfüllt. Er war nicht mehr der, der andere Menschen umgebracht hat, für welchen Grund auch immer. Der nicht Menschen in Gefangenschaft geführt hat, für was auch immer. Hätte Gott auch anders machen können. Aber Gott macht das ja, und das ist für heute auch wichtig, mir wichtig, Gott macht ja oft Sachen so, wo wir jetzt sagen würden, naja, das, warum hat er das denn überhaupt so geregelt? Das ist ja schnell auch der Kritikpunkt, der kommt von außen, wo uns dann manchmal auch die Worte fehlen, wo dann Menschen, die mit Gott nicht so viel am Hut haben, dann sagen, ja, aber überleg doch mal, was für einen unsinniger Ablauf. Warum muss denn so ein Baby, warum musste Gott ein Baby werden und dann aufgezogen werden? Und der Grund, warum Gott die Dinge so macht, wie er sie macht, erschließt uns sich ja nicht immer sofort auf den ersten Blick. Das passiert ja ganz oft erst auf den zweiten, dritten oder vierten Blick. Manchmal nie. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott die Dinge absichtlich so macht, wie er sie macht. Da geht es ja nicht um Spektakel. Geht immer darum, dass Gott die Dinge so macht, dass sein Name im Maximum geheiligt wird. Also es geht immer um Gott und nicht um Paulus dann in der Situation. Die Frage ist ja, wie viel Würde bekommt der Paulus dann in dem Moment? Ich meine, der war ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Würdenträger. So wie wir uns das heute vorstellen. Ja, der war mit Würde ausgestattet. Offiziell. Und die war ja plötzlich weg. Der hätte sich ja entwürdigt fühlen können, so wie er da im Dreck lag, plötzlich. Bei Würde bin ich ganz schnell vom Gedanken so bei dem neuen Wort, was wir in letzter Zeit auch in der Öffentlichkeit sehr inflationär benutzen, ist das Wort Wertschätzung. Das passt ja ganz gut zusammen, finde ich, weil da haben wir ja alle so ein gewisses Defizit, was wir empfinden. Wir wünschen uns ja alle mehr Wertschätzung, dass unser Wert mehr geschätzt wird. Und da sind wir ja ganz gut mit der Würde. Ne, das passt ja ganz gut zusammen. Wenn wir uns eben fragen, wie geht denn das mit Jesus und der Würde, wie verleiht er uns das? Das sprechen wir ja ganz oft hier an, dass Gott uns den Wert gibt, den wir haben. Da will ich heute gar nicht so tief drauf eingehen, aber das mal so als Grundthese nochmal in den Raum stellen, zu sagen, okay, der eigentliche Wert, den ich doch habe als Mensch, den gibt mir doch nicht der Erfolg im Job, oder? Den gibt mir doch auch nicht mein Ehepartner. Manchmal hat man helle Momente. Ich hatte einen heute Morgen. Ja, hatte ich echt einen hellen Moment. War wunderbar. Ja, ich habe aufgestanden, war großzügig. Weißt du was, ich bringe mal die Sachen, die noch so rumstanden bei uns im Wohnzimmer, ich bringe die mal in die Küche, was so gespült werden muss, so ein Gläser, damit das erledigt ist. Ich dachte, da kriege ich schon Lob für, war aber noch nicht. Und im Gegenteil, ich war schon mit dem Tablett unterwegs. Moment! Moment! Da ist doch noch was. Ich so, ja, sorry, I, Sir, habe ich gemacht. I, Sir, mache ich. Ja, du siehst das nicht. Ich muss es dir ja sagen. Und dann hatte ich einen hellen Moment. Da habe ich gesagt, na, ist doch logisch, ich habe doch nur Augen für dich, Schatz. Und da, na gut, oder? War ein Moment der Freude, Mann, war uns fein. Ja, sie konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Ja, weil das unter uns Menschen ja, dann, wir wissen, dass in der Regel nur helle Momente sind. Ist das ja mit dem Wert, den ich bekomme, mit dem ich eingeschätzt werde, mich davon Menschen abhängig zu machen, kann ja nur schiefgehen. Das kann nur schiefgehen. Und dann liegt doch der Fehler, wenn ich das weiß, dann liegt doch der Fehler nicht in erster Linie beim anderen, sondern dann liegt er doch bei mir, weil ich diese Wertschätzung erwarte. Für euch das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber da gab es einen Fußballspieler in dem Verein, den ich gut finde. Der beschwerte sich über Wertschätzung. Er bekam nicht genug Wertschätzung. Ganz öffentlich, in der Zeitung. Ich weiß nicht, was er genau damit meinte, aber ich vermute mal, dass ihm die 15 Millionen, die er jedes Jahr bekam, dass die ihm nicht reichten als Wertschätzung. Also mir würden die reichen, ehrlich, im Job. Ja. Mit 15 Millionen im Jahr, wenn du nicht jeden Abend essen gehst, kommst du eine Weile aus. Wir wissen alle, dass natürlich mit Geld nicht alles gemacht ist, aber ich war als Fußballprofi. Ja, man hat ihm gesagt, ja, du bist zu dick. Du strengst dich nicht an. Und du bist eben keine 15 Millionen mehr wert. So wie du dein Leben lebst. Und das fand er nicht wertschätzend. Und deshalb hat er den Verein gewechselt. Und der neue Verein hat die gleichen Probleme jetzt mit ihm. Hoffentlich fragt er sich jetzt, ob es an ihm liegt. Wertschätzung ist ja nie eine Einbahnstraße. Aber wie weit muss das gehen mit der Demut? Wie weit muss ich mich da zurücknehmen? Weil die Geschichte mit dem Paulus, da kommt noch eine andere Person vor, direkt im Anschluss. Und das ist der Hananias. Der Hananias ist in dem Moment, wo Paulus gerade sozusagen transformiert wird, wo aus dem Saulus der Paulus wird, ist der ein Jünger Gottes, so sagt es das Wort. Da war in Damaskus ein Jünger Jesu. Also da war noch nicht viel Zeit, aber der war schon Jünger. Der war schon Jünger. Sagst du vielleicht, ja, gab ja auch schon andere. Ja, aber der war ja jetzt nicht unter den Zwölfen dabei. Ich verunstalte das nicht, nimm das. Wir bleiben. Also nochmal zur Erklärung. Jünger, mehr kannst du hier im Zeitstrahl auf Erden nicht werden. Mehr geht nicht. Also das ist die absolute Karriere als Christ. Ne, um das nochmal von der Logik her zu erklären, also wenn da hier hinten, da war irgendwo der Paulus, der war bei minus 10. Saulus. Ja, also der, der Christen verfolgt. Der hatte mit Jesus nichts am Hut. Und dann macht Jesus das hier und holt ihn von minus 1 auf plus 1. Den Saulus macht er hier zum Paulus. Um das nochmal zu erklären, um das wichtig, nur mal so nebenbei, weil wir das immer wieder vergessen. Da gibt es halt die 10 Schritte unter Umständen davor. Die Bibel erzählt uns nicht und wir können da auch nur vermuten. Aber ich könnte mir vorstellen, die Vorstellungskraft habe ich, dass irgendwer den Saulus vorher schon von minus 10 auf minus 9 geholt hat. Könnte doch gewesen sein, oder? Da könnte wer gewesen sein. Der ihm gesagt hat, du, vielleicht gehst du ein bisschen weit hier in deiner Geschichte. Vielleicht eiferst du ein bisschen zu sehr in deinem Job, den du da machst. Vielleicht hat er dann mal so einen Moment gehabt, ist jetzt alles nur Vermutung, aber könnte sein. Nur um das mal, so läuft das in der Regel. Wir sehen ja oft nur den Schritt, wo einer von minus 1 über die 0 hinweggeholt wird. Und das wollen wir dann alle mal machen. Aber ganz wichtig ist doch auch der Job. Erzähle ich euch, weil es ist wichtig heute, ist wirklich wichtig. So, und dann fängst du hier an, ja, und dann bist du so ein Beginner im Glauben. Du startest. Und das ist ja sowieso, das ist immer die spannendste Zeit. Ja, das ist immer herrlich, Leute zu beobachten, die so in den Glauben hineinstarten, die dann so kommen, die dann im Alpha-Kurs oder so. Das ist so großartig, sowas zu sehen. Ja, das ist so wie eben in dem Video mit diesem Baby, was da, und das, die strahlen immer nur. Ja, die heulen auch manche, aber das, du lebst von diesem Strahlen. Herrlich. Das ist wunderbar, sowas zu beobachten. So, und dann machst du weiter und dann wirst du ein Freund von Jesus. Da, irgendwie sehe ich mich da immer so. Ja, ich denke immer, Jesus ist mein Freund, dem gehe ich durchs Leben. Stelle ich jedem vor und sage, hier, mein bester Kumpel. Ja, also wir sind gute Freunde. Aber die Bibel sagt nicht, dass Hananias ein Freund von Jesus war, sondern war ein Jünger. Das ist der, da ist das, weißt du, nicht mehr diese Kumpelbeziehung und so dieses, naja, ich erwarte auch mal eine Gegenleistung. Also ich rufe dich jedes Mal zum Geburtstag an, aber du mich nicht. Ja? Das spielte bei Hananias gar keine Rolle, sondern Hananias war, so sagt es die Bibel, ein Jünger, also das ist der hinterhergeht und bedingungslos. Ah, was wäre das schön, wenn man mich irgendwann mal sagen könnte, ich bin ein Jünger. Ich gehe Jesus so hinterher, so bedingungslos. Das wird auch so deutlich, so wie der Text das sagt. Da war dieser Hananias, der Jünger, In Apostelgeschichte 9, ab Vers 10. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Sagt Gott zu ihm: Hananias. Und er sagt: Herr, Herr, hier bin ich. Hananias. Und er sagt: Herr, hier bin ich. Weißt du, ich hätte gesagt: Kickel, wo ist die Schachtel mit den Tabletten? Haben wir irgendwelche Psychopharmaka im Haus? Ich höre Stimmen. Da ruft irgendwer meinen Namen. Ja. Oder ich würde zweifeln, ich würde sagen: Na komm, ey, da versteckte Kamera. Ja, da will mir einer einen Streich spielen und will mir sagen: Ja, Hendrik, jetzt, Gott redet mit dir. Anscheinend war das bei Hananias der kennt die Stimme Gottes. Das kann nur Gott sein. Also, als der Axel gerade das Gebet mit uns begangen hatte, wo er sagte: Komm, und dann nimm dir Zeit zum Beten und Gott zu sagen, wie du ins Jahr starten willst und so. Muss ich echt zugeben, Gott, habe ich so gesagt: Gott, bin ich dir eigentlich dieses Jahr schon begegnet? Also habe ich mit dir eigentlich schon richtig gesprochen? Weiß ja nicht, wie es bei dir war. Hast du dieses Jahr mit Gott schon richtig gesprochen? So richtig, so dass du sagst: Gott, bist du da? Und was habe ich jetzt vor? Und nicht, weil ein neues Jahr ist, aber überhaupt so. Komm, wir brauchen auch so Sachen, wir müssen uns jetzt nichts vornehmen, alles klar, aber man, so, ich habe schon gebetet und so, aber so dieses Bewusste an Gott herangehen und sagen: So, Gott, ja, hier bin ich. Ja, ich bin hier. Was willst du? Ich warte nur drauf, dass du mir endlich sagst, was ich machen soll. Was ein geiler Typ. Was ein wunderbarer Typ. Und Gott sprach zu ihm: Steh auf und geh in die gerade Straße. Also die heißt so, so wie Friedrich-Wilhelm-Straße. Und frage im Haus des Judas, also ein anderer Judas, nicht der, den man so kennt, nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. So, der Hananias kannte natürlich den Saulus. Der wusste von diesem Typen, der allen Christen nachstellt. Und deswegen sagt er zu Gott: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Der hat die Vollmacht von den Priestern, alle einzusperren, die irgendwie hier sind. Alle. Und zu dem soll ich hin? Also, daraus wird ganz gern für den Hananias die Predigt gemacht. Du sollst nicht sagen: Gott, nee, das mache ich aber nicht. Das ist nicht dein Job, Gott in Frage zu stellen. Weil Gott sagt natürlich: Weißt du, Hananias, ich übertrage das jetzt mal, ja, sowas wie Volksbibel würde sagen: Hey, hör mal, Hananias, was willst du von mir? Ich sag dir, wo es lang geht. Nicht du, deine Fragen kannst du dir klemmen. Geh da hin. Der macht das ja auch. Dann. Mir sagt das eher: Es ist gut, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und dann darfst du Gott auch mal sagen, wovor du Angst hast. wovor es dich scheut. Weil wir haben es ja vorhin gerade gesungen im letzten Lied. Du führst mich raus ins Ungewisse, näher an dein Herz. Also so, da ist einiges Ungewisse, wenn wir sagen, wir wollen wie ein Jünger leben. Da in der Nähe vom Herzen Gottes ist so manches ungewiss. Und das dürfen wir Gott sagen. Der Hananias war sich nicht klar, ob er das überlebt, wenn er dahin geht. Und er sagte, oh Gott, muss ich das machen? Wahrscheinlich kannte er die Geschichte vom Jona. Und hat gesagt, hat eh keinen Zweck. Ja, Jona war ja der ne, Gott sagt, geh dahin und Jona ging genau in die andere Richtung. Das wäre jetzt bei Hananias genauso. Ja? Gott sagt ihm, geh in Damaskus in die gerade Straße und er geht in die krumme Straße. Ich weiß nicht, ob es sie gab. Ich glaube, dass es gut ist, mit Gott zu reden. Und Gott hält das aus. Verstehst du, dass du ihm sagst, Gott, soll ich das wirklich tun? Da spricht doch überhaupt nichts dagegen. Und du darfst dich auch mal vergewissern, dass Gott das auch wirklich von dir will. Ich würde da nicht so ein Drama draus machen. Und Gott erklärt ihm das ja sogar. Gott sagt, du, ich bin ihm erschienen und in dieser Erscheinung, Hananias, hat dieser Paulus dich schon gesehen. Der wartet schon auf dich, der weiß, dass du kommst. Und der wartet darauf, dass du ihm die Hände auflegst und ihn wieder sehen. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, also mit wenig Wertschätzung für Gott würde man sagen, was ein Kasperle-Theater, oder? Wozu das Theater? Hananias hätte doch sagen können, also Jesus, wenn du ihn blind machst, ja, wieso soll ich denn dahin gehen und ihn wieder sehend machen? Das kannst du, wenn du ihn blind machen kannst, kannst du ihn auch wieder sehend machen. Was habe ich denn damit zu tun? Jeder, der über Gott nicht nachdenkt, würde das auch sagen. Wozu denn das Theater? Wozu das alles? Also wieder alte Regel, kein Buchstabe steht im Wort Gottes, der keine Bedeutung für uns heute hat. Was will Gott uns damit sagen? Ich glaube, dass das ganz einfach ist. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wir müssten Goliath umnennen. In die Kirche der Hananiasse sinnen. Wir müssten alle sein wie Hananias. Wir müssten alle Jünger sein wollen und dastehen und für Gott gebrauchbar sein. Ja? Und wofür gebrauchbar sein? Der eine oder andere würde jetzt auch wieder sagen, naja, wenn du Jünger bist, dann bist du offen für den Heiligen Geist und dann hast du die Fähigkeit hinzugehen, jemand die Hand aufzulegen und ihn gesund zu machen. Und das fänden wir ja auch irgendwie cool, oder? Ja, aber darum geht es hier gar nicht. Weil Hananias weiß ganz genau, dass Gott das auch alleine könnte. Und wir wissen es auch, dass Gott das ganz alleine könnte. Gott braucht doch nicht den Hananias, um den Paulus wieder sehen zu machen nach 3 Tagen. Der Paulus hätte auch da seine Lektion gelernt. Aber was offensichtlich ist, dass Gott uns gebrauchen will. Er muss es nicht, aber er will es. Ganz offensichtlich. Es geht immer um Gemeinschaft. Es geht immer darum, es gemeinsam zu tun. Vielleicht hätte es der Paulus nicht begriffen. Ich weiß auch gar nicht, warum der Paulus dann in Galater Kapitel 1 sagt, also ich, der Apostel Paulus, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern nur durch Jesus Christus und Gott, den Vater, bin ich zum Glauben gekommen. Der Hananias wird überhaupt nicht mehr erwähnt danach. Da ist die Kirche nicht mit klargekommen. Die Menschen haben dann im Nachhinein Geschichten gebastelt. Der wurde dann zu Bischof ernannt oder angeblich der erste Bischof von Damaskus. Alles erfunden. Der wird im Grunde genommen nicht mehr erwähnt. Wo bitteschön ist denn hier mal die Wertschätzung? Wo? Also komm, irgendwo noch mal. Hier, ja, und Hananias, der kam dann und zum Glück kam Hananias. Und zum Glück war der vom Heiligen Geist erfüllt. Und zum Glück hat der mir die Hand aufgelegt, sonst wäre das alles nicht. Natürlich ist alles nur durch Jesus Christus. Ob du hier stehst oder hier oder hier oder hier, es ist doch sowieso alles nur diese Gnade Gottes, dieser Moment, dieses unfassbare Glück, dass es uns überhaupt gibt. Dass es dich überhaupt gibt. Dass es mich gibt, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass es Go Live gibt. Wo ist da bitte schön die Wertschätzung? Wer gibt mir denn meine Würde und meinen Wert? Wer gibt dem Hananias die Würde und den Wert? Und wenn es einen Hinweis gibt, dann ist das, dass Gott es tut dadurch, dass er Gemeinschaft schafft. Gott schafft diese Gemeinschaft. Wir haben jetzt hier keine Gemeinschaft, weil du so großzügig warst, heute Morgen dir die Mühe zu machen, hierher zu kommen oder einschaltest. Diese Gemeinschaft kommt, weil Gott sie uns gibt, weil er sie uns schenkt. Und die macht Wertschätzung. Die erzeugt Würde. Die Würde von Paulus, dass er aufstehen konnte, wieder sehen konnte, dass er wieder wer war, die entstand durch die Gemeinschaft. Gott wollte das so. Und wenn es eins gibt, was uns Würde gibt im nächsten Jahr, dann ist es die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft unter den Glaubensgeschwistern. Das ist das, was uns Würde gibt. Das ist das, was uns Wertschätzung gibt. Und das ist das, womit du anderen Wertschätzung geben kannst. Ja, da ist das Lob und da ist das Erwähnen von irgendwelchen Leistungen. Alles gut. Und soll man machen. Und nicht vernachlässigen. Aber mein Wert, den bestimmst du. Dass du da bist, das gibt mir Wertschätzung. Und wenn ich hierher komme, dann möchte ich dir damit Wertschätzung geben. Und das erzeugt Würde. der Paulus, wie viel Güte der gehabt haben muss für seinen Weg, den er dann gegangen ist. Für diese Leistung, die er dann erbracht hat. Übrigens, nur mal erwähnen, der ist nicht direkt los und hat missioniert. Der ist in die Lehre gegangen, 3 Jahre. Hat ein paar Tage gedauert, bis der wusste, wo er hin sollte. Und so geht es uns manchmal eben auch. Ja? Es dauert manchmal, hier den Weg zu gehen. Aber das Ziel sollte immer klar sein. Dass wir jünger werden. So wie Hananias. Und die Wertschätzung kommt dann von ganz allein. Und die Würde entsteht von ganz allein. Lass uns drum beten, dass Gott uns das schenkt. Und dazu bitte ich dich aufzustehen. Herr Jesus, ich bin mir so sicher, dass Maria wusste, dass sie das Gesicht Gottes küsst. Weil in deiner Gegenwart sind die Dinge klar. Großer Gott, und wenn wir mit dir unterwegs sind, dann ist es keine Gaudi, sondern dann ist es einfach nur wunderbar. In all den schwierigen Tagen und in all den schönen Tagen. Weil du da bist, Herr. Und du uns herausholst aus all den Momenten, die uns entwürdigen, die nicht wertschätzend sind. Großer Gott, ich möchte dir danken, dass du uns die Gemeinschaft mit dir schenkst, dass du uns gesagt hast, dass du bei uns bist, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist und dass du wirkst, großer Gott. Aber ich möchte dir unbedingt danken, Herr, für all die Hananiasse um uns herum, die dir einfach dienen, die einfach da sind und denen es egal ist, ob sie nochmal erwähnt werden. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel, das wir lesen durften und diesen wunderbaren Kerl, der dein Jünger war. Und so wollen wir sein. Herr, lass uns dir nachfolgen. Zeig uns den Weg. Zeig uns, was es bedeutet, über die Freundschaft hinauszukommen. Zeig uns, was es bedeutet, wirklich dir nachzugehen. Vielleicht kannst du uns im kommenden Jahr ein bisschen mehr zu Jüngern machen, dass wir deine Stimme erkennen, wenn du unseren Namen nennst. Hab Dank, Herr, dass du weißt, wer wir sind. Und hab Dank, dass du uns rufst. Und jetzt schenk uns offene Ohren, dass wir dich auch hören. Hab Dank, Herr, dass wir erkennen dürfen, dass du der König bist, über allem stehst, dass du der bist, der du bist. Amen.